Gretchen schaut. Der Filmpodcast bei Mephisto 97.6.
Der Psychologe Carl Gustav Jung prägte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Begriff des kollektiven Unbewussten. Dieses kollektive Unbewusste gilt als tiefe Verbindung zwischen allen Menschen. Es ist die Vorstellung, dass es gewisse Archetypen gibt, wie den Helden, den Narr oder den Weisen. Und diese Archetypen schreiben sich nach Jung durch Wiederholungen tief in unser Unbewusstes ein und überdauern Zeit, Geschichte und Kultur. Was wie eine trockene Philosophiestunde klingt, hat der Film Dream Scenario in einer schwarzen Komödie voller Absurdität verarbeitet. Darin fangen plötzlich alle Menschen an, von derselben Person zu träumen. Und auch in dem Film Wicked Little Letters wird geträumt. Allerdings nicht von einem Mann, sondern davon, dass sein Ereignis bald ein schnelles Ende findet. Dort landen unanständige, beleidigende Briefe in den Häusern und niemand weiß, woher sie kommen. Dream Scenario und Wicked Little Letters sind die beiden Filme, über die wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Gretchen schaut, dem Filmpodcast von Mephisto 97.6. Mein Name ist Elske Beckmann und ich bin heute im Studio mit Fiona Dürr. Hey Fiona!
Hi Elske!
Ja, das sind zwei Filme, die wir heute auf dem Plan haben, die durchaus sehr unterschiedlich sind und wo auch, glaube ich, das Schauerlebnis ein sehr unterschiedliches
Total.
Ist. Und ich bin gespannt, da heute mit dir ein bisschen reinzugehen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Dream Scenario.
Paul ist Biologieprofessor. Er ist nicht sonderlich erfolgreich und schon gar nicht cool. Doch sein bürgerliches Leben ändert sich, als er plötzlich in den Träumen von Menschen auftaucht.
Paul! Ich habe oft an dich gedacht.
Ja?
Weil ich immer wieder von dir träume. Du machst nichts, bist einfach nur da.
Nicht nur seine Tochter, auch seine Studierenden und Bekannten und bald vollkommen fremde Menschen begegnen Paul in ihren Träumen. Doch die sind nicht alle harmlos.
Ich hoffe, ich benehme mich in Ihren Träumen.
Oh nein, tun Sie nicht.
Dann bin ich endlich cool, hä?
Das habe ich nicht gesagt.
Hast du gehört, Genesee sagt, ich bin ein cooler Dad?
Schon bald geht Paul in den sozialen Medien viral. Doch die Bekanntheit zeigt schnell ihre Schattenseiten.
Vielleicht sollten wir die Sache abkühlen lassen.
Was? Was meinst du?
Es ist peinlich.
Was genau meinst du?
Ja, Fiona, man könnte, glaube ich, sagen, mit Dream Scenario haben wir einen Film, der ein ganz klares Konzept hinter sich stehen hat. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen ansetzen, was ist überhaupt der Gedanke dieses Films und was genau passiert eigentlich?
Ja, ich habe genau dasselbe gedacht beim Sehen. Ich hatte immer nur so im Kopf, es ist so ein typisches, also es ist vom Produktionsstudio A24 und es ist wirklich so ein sehr typisches A24-Konzept. Also einfach jemand hatte eine philosophische Idee und war, hey, was würde eigentlich passieren, wenn alle vom selben Typen träumen? Und hat das einfach umgesetzt und es funktioniert für mich extrem gut. Und ich habe selber mich so ein bisschen gefragt, was würde passieren, wenn der Typ plötzlich in meinen Träumen auftaucht? Und das schafft es sehr, sehr gut, also dieses Konzept überzustülpen auf den Film.
Mhm. Ich glaube, das war auch das allererste, was ich nach diesem Film gedacht habe. Taucht Nicolas Cage jetzt auch in meinen Träumen auf? Aber ja, genau, also es ist so, diese Figur Paul ist einfach, also ich meine, dem geht's ja nicht schlecht, ne? Der hat ein Haus, der hat Familie, aber ich glaube schon, dass man ihn, wenn wir archetypisch sprechen, von eher einer Figur des Losers ausgehen können,
ja.
Weil er in seinem Job als College-Professor nicht überaus erfolgreich ist, im Gegenteil, Ideen, die er zu seinen eigenen College-Zeiten vielleicht mal hatte, haben jetzt KollegInnen von ihm umgesetzt und er ist so ein bisschen immer hinterher. Er wird nicht zu Abendessen eingeladen, wo all seine Freunde eingeladen werden und ist einfach ein bisschen so ein Außenseiter, aber auch einfach ein totaler Normalo.
Ja, und das haben sie total gut geschafft. Auch allein dieser Name Paul Matthews könnte jeder sein und dann auch diese Familie, es könnte wirklich jeder sein, diese... Also die Menschen sind total normal, was auch diese Geschichte so ein bisschen erschreckender natürlich macht, weil man jeden Menschen da einfügen könnte, jeden Onkel, der bei dir am Familientreffen sitzt. Ja, dieser Archetyp des Losers funktioniert bei ihm so gut, weil er so armselig gespielt ist auch. Also man hat richtig Mitleid mit ihm, aber irgendwie hasst man ihn auch, weil er so, er macht nichts.
Mhm.
Du guckst ihm zu, wie er sich darüber beschwert bei seiner Frau, dass er nicht wahrgenommen wird im Feld der Evolutionsbiologie und die ganze Zeit nur am selben College unterrichtet. Gleichzeitig gibt er aber auch damit an, dass er an diesem College unterrichtet, weil es ja irgendwie doch was Schickes ist. Und man ist so ein bisschen, man schaut ihm dabei zu, wie er so total unzufrieden ist und gleichzeitig irgendwie sich das aber auch beweisen muss, dass sein Leben ja total toll ist.
Ja, und diese Passivität ist ja auch dann direkt das, was sich quasi in diesen Träumen widerspiegelt, die andere Menschen von ihm haben. Und da eröffnet sich so nach und nach, dass alle, die von ihm träumen, immer nur...
Ja, er steht nur rum.
Genau, also er macht einfach nichts in diesen Traumsequenzen von anderen Leuten. Und das sind dann wirklich, also das sind dann Momente auch, wo ihm das erzählt wird und erst fühlt er sich vielleicht...
beleidigt.
Genau, erst ist er geschmeichelt, er denkt so, oh, was träumen die Leute von mir? Und dann ist er richtig beleidigt, dass er in den Träumen der Leute nichts macht, dass so dieses Passive so hervorsticht. Aber er ist auch einfach eine unglaublich passive Figur.
Ja, und dann merkt man auch richtig, also für mich war es sehr gut nachvollziehbar, dass immer wenn etwas in den Träumen eskaliert, eskaliert es plötzlich auch in seinem Leben und andersrum.
Mhm.
Also die waren sehr verknüpft miteinander, dass wenn er das erste Mal handelt, eskalieren diese Träume plötzlich ums Unendliche.
Ja.
Und er ist plötzlich ein Täter in diesen Träumen und so schnell schaukelt sich diese Geschichte hoch und man kommt gar nicht mehr mit, obwohl er vorher dieser so langsame, so passive Loser war. Und ist es immer noch ein wenig, auch wenn er in den Träumen plötzlich zum Täter wird, bleibt er in seinem Leben so passiv.
Mhm. Auch wenn dann quasi so ein Shitstorm über ihn hereinbricht und er sagt, aber ich mach doch eigentlich gar nichts, ich tauche doch nur in diesen Träumen auf, das bin ja nicht ich, ich kann ja nichts dafür. Trotzdem bezieht er dazu keine Stellung oder lehnt das auch so ein bisschen ab, wenn gesagt wird, hör mal, deine Studierenden haben jetzt Angst vor dir, weil in ihren Träumen tust du ihnen etwas an, ist er so, die haben doch, das ist doch, Trauma ist heute so ein Trend irgendwie, damit, das hat nichts damit zu tun. Und dann wird auch sein Auto beschmiert, da steht dann auch Loser drauf. Und es passiert aber auch nicht, dass er das wegwischt oder so. Es bleibt alles immer so, wie es ist. Und ich am fundamentalsten hat sich das für mich darin ein bisschen wiedergespiegelt, dass er immer diesen riesigen Anorak trägt.
Oh, schrecklich, ja, der ist so gut.
Egal ob drin oder draußen, irgendwie hat er in jeder Szene diesen Anorak an. Und ich finde, es ist so ganz beispielhaft dafür, wie er nie irgendwie in den Raum geht und eine Präsenz hat oder so, sondern immer nur, ja, er lässt noch die Jacke, er ist gleich wieder weg eigentlich, er ist nur ganz kurz da.
Ja, und auch, also gleichzeitig ist es ja so eine große Präsenz, weil dieser Anorak macht ihn wirklich zu einem gigantischen Mann,
ja,
der ja dann auch zu dieser gruseligen Traumfigur wird. Und gleichzeitig ist es so sein Schutzraum, weil er ja nichts anderes machen kann. Und ich fand auch spannend, dass immer die Szenen, wo er es kurz ausgezogen hat, also wo er den Anorak kurz ablegte, stürmte er eigentlich 10 Sekunden später wieder raus, nahm diesen Anorak mit und hat sich wieder versteckt. Und das hat einfach so gut gepasst. Also da hat jemand sich richtig gut Gedanken gemacht.
Ja, genau. Das sind so diese Details, die es irgendwie total toll verbildlichen. Und da funktioniert der Film für mich auch einfach sehr, sehr gut, was das angeht. Und ich glaube, wo das eben auch so extrem gut funktioniert, sind diese Traumsequenzen, die vorkommen. Von dann hauptsächlich den SchülerInnen oder Leuten, die ihn flüchtig kennen, aber nicht gut oder teilweise auch gar nicht kennen und wo dann wir im Film auch diese Traumsequenzen zu sehen bekommen.
Ja, da fand ich es auch sehr spannend, wie sie im Film es geschafft haben, eine Mischung aus Erzählung und Handlung uns zu zeigen. Also, dass man nicht alles immer gesehen hat. Also, es wurde nicht einfach ein Cut gemacht, dann kam die Traumsequenz, dann noch ein Cut, sondern es war so, jemand erzählt dir von diesem Traum. Man weiß nicht ganz, ist es jetzt der 1:1 der Traum oder wie die Erzählung rüberkam. Fehlt vielleicht was und das stoppt auch immer wieder zwischendurch.
Mhm. Ich mochte diese Sequenzen total gerne. Ich fand die Kamera da auch total stark und irgendwie wurde es da ja auch teilweise richtig intensiv, so Psycho-Horrorfilm-mäßig. Ich habe mich teilweise dann doch auch echt auf der Couch...
Ich musste mich auch manchmal so ein bisschen wegdrehen.
Ja.
Ich war so, oh Gott, jetzt wird es ganz schön intensiv. Also weil wirklich nur für diese Traumsequenzen übernimmt plötzlich so ein ganz morbides Gefühl alles.
Ja.
Und du denkst wirklich, du schaust jetzt eigentlich gerade einen Thriller und muss jetzt ihr gleich den Mörder abwarten, auch wenn diese Traumsequenzen ja irgendwie maximal 30 Sekunden sind.
Ja, die sind einfach richtig toll gemacht. Also man bekommt direkt so dieses Albtraumgefühl. Das mochte ich richtig gerne. Und da geht der Film dann auch so ein bisschen über in diese Kapitalismuskritik, die er anspricht. Wie ist es dir damit ergangen, Fiona?
Also für mich hat der Bogen nicht immer hundertprozentig funktioniert. Ich fand, es war eine gute Kritik. Am Ende kommt nämlich durch diese Traumsequenzen und diese eben Philosophie von Jung, des kollektiven Wahrnehmens, dass einfach Leute das ausnutzen wollen, dass man eben doch dasselbe träumen kann. Und es beginnt dadurch, dass halt Paul ist ja ein bisschen gescheiterter Evolutionsbiologe, versucht eben, dass seine Interessen, dass er das erste Mal sein Buch veröffentlichen könnte und so. Und da wird dann eben drüber nachgedacht, ja, man kann ja auch eine Sprite-Werbung in den Traum einbringen. Und plötzlich kommt dann nochmal so eine Kapitalismuskritik rüber, die total viel Spaß gemacht hat. Also man hat richtig gemerkt, da saß das Team und hat sich auch einen weggekichert. Für mich hat es zum Ende hin zumindest nicht mehr ganz so gut funktioniert. Also die ersten Parts, wo dann eben das Ganze mit dem Marketing rüberkam, auch für sein Buch, fand ich noch sehr gut. Am Ende hat es für mich ein bisschen nachgelassen, einfach die Stärke, und weil es dann auch wirklich sehr auf der Hand lag, was wird hier gerade kritisiert.
Ja, das hat so ein bisschen, das war eigentlich eher so ein Unterplot, der so nebenbei passiert ist, und dann hat es irgendwie ein bisschen eine zu große Stellung bekommen zum Ende des Films. Da stimme ich dir zu, das war dann so sehr, vielleicht nochmal irgendwie so sehr offensichtlich, was hier, genau wie du sagst, kritisiert wird. Obwohl ich diese kleine Cameo von Nicholas Brown und Noah Centineo natürlich herrlich
so
fand.
So gut. Also wirklich Noah Centineo als so den Liebling von irgendwie Teenie Girls da reinzupacken, als eben Influencer in Träumen, hat so gut funktioniert für mich, weil ich war so, ja, total, also weil diese Rolle, er verkörpert diese Rolle ja sonst und dann macht es das plötzlich so ironisch. Mhm. Und ich hoffe einfach auch für ihn, dass das vielleicht so ein bisschen der Sprung ist zu ernsthafteren Filmen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem fand ich, glaube ich, so diese Sequenz, auch wenn wir jetzt drüber reden, habe ich das Gefühl, es klingt fast nicht mehr, als würden wir über Dream Scenario reden. Also irgendwie war es
so losgelöst.
Ja, genau. Und das ist vielleicht eher eine Schwäche des Films.
Ich fand es auch schade, dass es sich so am Ende gelöst hat von den Charakteren. Also dass davor stand so er und seine Familie sehr im Mittelpunkt und vor allem eben seine Beziehung zur Familie, die er eben langsam aber sicher selber auch zerstört hat. Teilweise eben durch sein passives Verhalten, aber teilweise auch durch Dinge, die er selber entschieden hat, so zu tun. Und ja, wie er sich sozusagen entfernt und plötzlich am Ende geht es um diese Trauminfluencer und man ist so, ja, aber wie geht's denn jetzt den Töchtern? Wie geht's denn jetzt der Mutter? Die versucht er dann auch noch irgendwie natürlich beizubehalten, aber der Film entfernt sich davon und das ist irgendwie schade.
Ja, also ich glaube, so insgesamt habe ich diesen Film mit irgendwie großem Genuss geguckt, auch einfach, weil Nicolas Cage das so sehr in seiner Komplexität und Ambivalenz sehr, sehr stark verkörpert. Trotzdem hat der Film mich irgendwo auch mit Fragezeichen zurückgelassen, gerade was so dieses Ende angeht und diese Träume mit den InfluencerInnen dann. Aber insgesamt ist es ein starker Film, finde ich, mit wirklich tollen Bildern, die man so auch vielleicht einfach noch nicht gesehen hat. Von Dream Scenario kommen wir jetzt zu unserem zweiten Film, Wicked Little Letters. Das ist nochmal thematisch ein bisschen eine andere Richtung. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein.
In Littlehampton, einer Kleinstadt an der britischen Küste, tauchen plötzlich skandalöse Briefe auf. Sie sind an die brave christliche Bürgerin Edith Swan adressiert.
Verehrte Edith, du fuchsteufelsgeile Hure.
Lesen Sie weiter.
Du bist eine verrottete alte Fotze. Und du bist ein stinkendes Miststück.
Das ganze Städtchen wird in Unruhe versetzt, als immer mehr Briefe auftauchen und auch andere BewohnerInnen Hassbriefe bekommen. Auf der Suche nach den Schuldigen richtet sich der Blick schnell auf die junge Mutter Rose Gooding. Sie ist aufmüpfig und widerspricht den Rollenvorstellungen der Männer in Littlehampton.
Ich treffe nur deine Eier!
Sie ist vulgär.
Edith, ich bin's nicht gewesen.
Die Polizei und Ediths patriarchaler Vater sehen in Rose Gooding die perfekte Täterin. Frustriert mit der Engstirnigkeit der Männer macht es sich eine zusammengewürfelte Gruppe von Frauen zur Aufgabe, den Fall zu lösen.
Wicked Little Letters heißt im Deutschen ja anders.
Kleine schmutzige Briefe, klingt aber nicht ganz so schön.
Klingt irgendwie nicht ganz so schön, darum sprechen wir heute von Wicked Little Letters. Regie hat Thea Sherrick gemacht, die auch schon ein ganzes halbes Jahr oder Call the Midwife gemacht hat. Und jetzt haben wir hier einen Film, der lose basiert auf einer wahren Geschichte.
Ja, ist nur die Frage, ob auch im realen Leben die Personen, die involviert waren, so unfassbar interessant waren. Wie ging es dir denn mit denen?
Ich habe diesen Film, also ich fand den so großartig, das kann ich direkt vorwegnehmen, kleiner Spoiler. Das lag vor allem an den Figuren, die wir da haben. Also wir haben gerade ja schon gehört, dass so diese sehr bürgerliche, sehr christliche, gläubige Hauptfigur Edith im Vordergrund, gespielt von der großartigen Olivia Colman. Und die ist einfach, die ist total, also die ist irgendwie engstirnig und steif und so ganz klein auch gleichzeitig. Mhm. Und das liegt vor allem daran, dass sie halt noch bei ihren Eltern lebt, mit Mitte, Ende 40 oder so. Und auch die einzige übrig gebliebene Tochter quasi ist und von den Eltern einfach so sehr beengt da festgehalten wird. Und dann wohnt direkt neben ihr die junge Rose, eine Mutter aus Irland, die also komplett frei ist und ihr Leben durchtanzt und irgendwie wild ist und unglaublich viel flucht. Und diese beiden Figuren aufeinandertreffen zu lassen, finde ich so eine schöne Idee, die in diesem Film einfach total viel in Gang setzt.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, den beiden zuzuschauen, weil sie eben so grundauf unterschiedlich sind. Und das gefällt natürlich vielen Leuten nicht. Die beiden freunden sich auch erst an. Und für mich hat sehr gut funktioniert, dass eigentlich jeder Charakter in diesem Film war ein sehr krasser Stereotyp. Also so, ja, die engstirnige, staubige, ältere Frau, die noch zu Hause wohnt, die wilde Irin, mit Kind, alleinerziehend, aber hat irgendwie doch noch einen Freund, hat laut Sex, wäscht ihre Wäsche nicht richtig. Und dann funktioniert es aber so gut, weil es so over the top ist, dass es einfach viel zu viel Spaß macht.
Ich finde auch, Spaß trifft es so sehr gut, weil wir auch mit den anderen Figuren, die da noch irgendwie drin sind, also wir haben den die Women Police Officer Gladys Moss, die als einzige Frau in diesem Polizeirevier arbeitet und auch so ein bisschen da sich Tag für Tag einfach behaupten muss, die als Figur so total funktioniert und auch alle anderen Figuren in diesem Ensemble spielen irgendwie so sehr, sehr schön zusammen, finde ich, wodurch ja die Prämisse dieses Films, nämlich eigentlich diese Art Kriminalfall zu lösen, wer jetzt diese Briefe schreibt, wo die herkommen, wer dafür verhaftet wird, also der eigentliche Plot, da ist es total in Ordnung, dass der zum Teil vielleicht sogar in den Hintergrund rückt, weil die Figuren so präsent sind.
Ja, und ich genieße das auch eigentlich in Filmen, wenn so ab der Hälfte der Spielzeit schon so klar ist eigentlich, was passiert. Mhm. Und es eigentlich nur noch darum geht, wie finden die Leute es jetzt raus. Also dass es so ein bisschen mehr um Scheming, um die Planschmiederei geht und ja, die Charaktere, die zusammenfinden. Wer spielt jetzt mit wem? Und das kriegt halt dieses Ensemble so gut hin. Die machen eigentlich, also sie spielen eigentlich Ping-Pong miteinander. So schnell und pfiffig, wie da eben gesprochen wird auch. Natürlich auch durch diese vielen blümigen Schimpfwörter.
Das ist so toll, diese Schimpfwörter. Wirklich, also wenn man einen Film braucht, in dem man so richtig losgeschimpft wird, aber aufs Allerschönste, dann ist das wirklich der ideale Film. Wir haben ihn beide im Original geguckt. Das heißt, wir haben quasi die britischen Fluchworte gehört. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass so die deutschen Beleidigungen in der Übersetzung da genauso gut funktionieren können, weil da so drauf losgeflucht wird. Das macht einfach richtig Spaß. Das finde ich.
Ja, und dann auch aber, lass uns mal so zum Patriarch kommen, der ja eine sehr, sehr große Rolle spielt in dem Film, gespielt von Timothy Spall, den wir, oder den viele wahrscheinlich kennen aus auch Harry Potter, Peter Pettigrew, den er da gespielt hat, auch eine ekelhafte Figur, dieses Mal wieder. Und er schafft es auch einfach wieder so wunderbar gehasst zu werden.
Er ist wirklich eine total hassenswerte Figur. Er spielt so diesen großen Patriarch in diesem Haushalt. Und ich meine, genau, wir haben gerade schon gesagt, so, wir haben auch die einzige Frau im Polizeirevier. Wir haben diese beiden Frauen gegeneinander. Also es geht immer eigentlich auch so ein bisschen um die patriarchalen Strukturen, in denen sich alle befinden. Und da ist er so im Zentrum dessen, wie er Edith klein hält und klein hält und sie da auch nicht draus ausbrechen kann. Und er so ganz grässlich die ganze Zeit so,
so
wie
groß
so
und
über ihr herrscht. Ja, wirklich.
Aber auch über so jeder Frau, die in seinem Leben auftaucht. Also er ist ja wirklich so das große böse Übel eigentlich. Also er herrscht über seine Frau, Victoria. Er herrscht über seine Tochter. Er herrscht über die Nachbarin, die eigentlich nichts mit ihm zu tun hat, außer dass sie sich mit seiner Tochter anfreunden will. Und dass er da überall Einfluss nimmt, überall versucht, diese Leben zu zerstören und zu kontrollieren vor allem. Das ist sehr, sehr gut rübergekommen. Also man hat ihn wirklich gehasst.
Und ich finde, dadurch kann man sich einfach so gut mit Edith identifizieren, die sich da drin ja nicht loslösen kann, die sich da drin gefangen fühlt und deswegen auch irgendwie einen Ausweg dafür finden muss und eben auch dann in Kontakt zu Rose so diesen Ausweg sucht, aber der wird ihr nicht gewährt. Also es ist so, oh, man fühlt es total mit, finde ich.
Ja, und da sind dann irgendwie alle Charaktere auch so ein bisschen zweischneidig, also haben so ihre Ecken und Kanten und das gefällt mir sehr, sehr gut, wenn man halt einfach auch so ein bisschen, die sind realistisch. Und das macht ja auch besonders der Cast dann richtig gut, weil alle so normal sind, das ist so britisch. Also wirklich dieser ganze Cast durch und durch so richtig britisch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, denen dabei zuzugucken auch einfach.
Und ich finde, es wirkt in gewisser Weise auch nicht komplett aus der Zeit gefallen, auch wenn er im 20., also in den 1920er Jahren spielt. Trotzdem ist man sehr drin. Es geht dann so ein bisschen auch noch um die Politik, Großbritannien, Irland, aber das ist nur so ein kleiner Seitenkommentar, aber ich finde auch, die sind gut da eingeflochten.
Ja, ich finde gut, dass dieser Film sich auf ein Thema konzentriert, das da eben ist der Patriarch, der irgendwie über Frauen herrscht und sich eben nicht versucht, was ja so viele historische Filme dann immer versuchen, jedes Thema, was irgendwie eine Rolle spielt, einmal unter den Deckel zu kriegen. Dann noch Rassismus, dann noch Kapitalismus, dann noch, sagen wir, Kolonialismus und Irland. Wäre einfach zu viel gewesen, auch wenn diese Themen sehr leicht hätten eingebaut werden können.
Naja, und die werden in kleinen, also die werden einfach nicht groß angesprochen, aber die sind ja trotzdem da
präsent
und werden nicht negiert, würde ich sagen. Und das ist so sehr angenehm.
Ja.
Also ich bin auch aus diesem Film einfach rausgegangen mit so einem richtigen Strahlen. Ich finde, der macht total, der gibt einem so ein ganz tolles Gefühl, obwohl oder weil so viel geflucht wird.
Ja, manchmal geht der Plot halt ein bisschen verloren. Das war so mein einziger Kritikpunkt. Aber es geht halt voll klar. Also ich bin trotzdem super glücklich gewesen in diesem Film, weil man so viel Spaß hat beim Zuschauen. Das ist auch so ein richtig guter Film mit der Familie, glaube ich.
Ich glaube auch, weil ich habe auch direkt gedacht, ich würde den wirklich all meinen FreundInnen empfehlen, aber auch meinen Eltern.
Mhm.
Also weil das, glaube ich, auch für deren Generation ist da auch irgendwie ein Humor drin, der anspricht und Themen, die da resonieren. Also es ist für so ein sehr breites Publikum funktioniert der, glaube ich, wirklich gut. Und damit kommen wir zum Ende von der heutigen Folge Gretchen schaut. Wir haben gesprochen über die Filme Dream Scenario und Wicked Little Letters. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr Kultur, dann seid ihr bei uns ganz richtig. Wir haben neben dem Gretchen schaut Podcast auch noch Gretchen liest, wo wir immer über ein Buch sprechen. Außerdem gibt es immer freitags um 18 Uhr den Kultstatus, eine Sendung Kultur pur. Hier bei uns bei Mephisto 97.6 hören könnt ihr das auf UKW, DAB Plus oder im Livestream unter mephisto976.de. Außerdem findet ihr uns bei Social Media. Auf Instagram heißen wir mephisto976, wie man es sich eigentlich denken kann. Und auch sonst überall sind wir zu finden. Ich bedanke mich für das Gespräch bei dir, Fiona. Herzlichen Dank.
Danke dir auch, Elske.
Außerdem ein ganz herzliches Dankeschön an Henry Scheveling für die Produktion und Christina Heindl für die Einspieler. Mein Name ist Elske Beckmann. Ciao!